Hallo und herzlich willkommen zu bauherr-werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Und heute nicht allein, sondern ich habe zwei Gäste sogar zu Gast. Und zwar einmal den Thomas Wagner von Däumer und einmal Matthias von ACO. Herzlich willkommen zusammen.
Ja, hallo Maxim.
Hallo zusammen, auch von meiner Seite.
Sehr schön. Wir haben nämlich heute geballtes Know-how und sprechen über was ganz, ganz Spannendes. Denn Däumer hat man ja schon öfters mal hier bei mir im Podcast gehört. Denn Thomas kennt man ja auch schon. Da weiß man ja, was einen erwartet. Und jetzt würde ich mich jetzt nochmal freuen, wenn Matthias, du dich vielleicht mal kurz vorstellen würdest, einfach ein paar Worte zu dir sagst und ein paar Worte zu ACO.
Das ist lieb, ja. Danke, mein Name ist Matthias Möckel. Ich bin seit 14 Jahren bei ACO, habe Architektur studiert, bin der Referent der ACO Akademie und wie gesagt, seit 14 Jahren bei ACO gestartet als Architektenberater, also bei der Unterstützung der Planerinnen und Planer bei verschiedensten Systemen und war dann einige Jahre als technischer Vertrieb im Außendienst, habe also auch die Baustellenerfahrung bei ACO dann durchlebt und Sinn und Ziel war, die geeigneten Systeme den Planerinnen und Planern wie auch den Verarbeitern zu empfehlen, die wir bieten für die unterschiedlichsten Anforderungen, ob es in der Freiflächenentwässerung war, bei barrierefreien Übergängen, ob es auf dem Dach war oder eben auch im Kellerschutz, wenn es um die Kellerschutzsysteme geht, wie Lichtschächte, Fenster und eben auch bei dem Thema, um das es heute geht, um das Wärmepumpenfundament.
Genau. Und vielleicht machen wir es doch nochmal so, Thomas, dass du dich ja auch nochmal in ein paar Takten vorstellst, damit wir das einfach auf dem Schirm haben. Denn wir haben sicherlich auch Zuhörer, die uns jetzt vielleicht auch zum ersten Mal hören, ne?
Ja, gerne, Maxim. Ja, mein Name ist Thomas Wagner. Ich bin seit dem 01.01.2000 bei der Firma Däumer, also schon eine Inventarnummer, wie ich gerne sage. Habe mich ungefähr 15 Jahre lang mit der Entwicklung von sogenannten Hauseinführungssystemen oder Durchdringungssystemen für Gebäude beschäftigt. Was heißt das? Also wenn Rohre oder Kabel in ein Gebäude eingeführt werden, dann müssen wir ja ein Loch machen und sozusagen und damit uns Wasser oder Feuchtigkeit dann nicht ins Bauwerk zieht oder Gase vielleicht sogar noch. Wir hatten ja auch mal einen Vortrag über das Thema Radon gemeinsam gemacht. Haben wir eben solche Dichtsysteme, mit denen man den dichten Übergang von der Leitung, also von dem Kabelrohr, wieder zum Bauwerk herstellt. Ja, damit habe ich mich 15 Jahre in der Entwicklung beschäftigt, habe dann irgendwann mal bei Däumer hier das Produktmanagement aufgebaut und schimpfe mich heute Vertriebsmanager Dichtungssysteme. Was bedeutet das? Ich mache viel Normen- und Gremienarbeit um unser Nischenthema umzu. Und ja, ich glaube, am besten kann man es übersetzen. Eben so die Schnittstelle zwischen Markt und Entwicklung bei uns beschäftige mich eben auch viel mit neuen Systemen und neuen Verfahren.
Und heute wollen wir uns auch dem Thema der Wärmepumpen widmen, beziehungsweise uns mal anschauen, was denn Däumer zusammen mit ACO da auf die Beine gestellt hat. Was ich total spannend finde, denn es werden ganz, ganz viele Probleme, die man hat, wenn man sich jetzt eine Wärmepumpe hinstellt bzw. umrüstet auf eine Wärmepumpe, werden hier gemeinsam gelöst. Und das finde ich so schön, weil man halt eben Hand in Hand zusammengeht und dann eben die jeweiligen Bereiche gemeinsam gelöst werden. Thomas, was erwartet uns denn da? Was ist denn so das große oder was sind die großen Probleme, wenn wir eine Wärmepumpe draußen hinstellen, dann bohren wir doch einfach ein Loch durch die Wand und schieben die Leitung durch, oder?
Genau, das ist so, dass, wie man es nicht richtig macht, in Anführungsstrichen. Ja, wir hatten ja auch schon eine spezielle Folge dazu, deswegen will ich hier gar nicht so tief einsteigen. Ja. Wir hatten ja schon mal einen Podcast dazu gemacht, was ist zu beachten, wenn man eben für Wärmepumpen Leitungen eben ins Gebäude einführt. Also wenn wir einen Monoblock haben, also sprich draußen im Gerät auch das warme Wasser schon produziert wird, dann müssen wir eben Vor- und Rücklaufleitungen reinbringen. Ganze natürlich wärmegedämmt, Splitgerät haben wir die Kältemitleitung, die wir reinbringen. Damit das Gerät überhaupt laufen kann, draußen braucht es Strom. Das heißt, wir haben eine Spannungsleitung und er muss auch wissen, wann er läuft, haben wir eine Steuerleitung. Also wir haben immer mehrere Leitungen, die wir hier rein und rausbringen müssen. Wenn wir das unter der Erde machen, dann muss das Ganze natürlich auch irgendwie, müssen wir verhindern, dass Feuchtigkeit oder wenn sogar mal Druckwasser ist vor der Wand, dass uns die Feuchtigkeit ins Mauerwerk zieht, es eben zu Schimmelpilz kommt, Druckwasser eben dann sogar eben das Wasser richtig in den Keller kommt und zur Überflutung, also uns einen Wasserschaden verursacht, wollen wir natürlich verhindern, aber auch wenn wir irgendwie gesundheitsschädliche Gase haben, die dürfen nicht reinkommen. Oder eben insbesondere bei Wärmepumpen, die neueren haben ja als Kältemittel R290 ja. Propangas. Und sollte da mal irgendwo eine Havarie sein, da tritt dieses Kältemittel aus. Normal ist das ein geschlossener Kreis, also da passiert im Normalbetrieb nichts, aber kann immer mal irgendwas kaputt gehen, Materialfehler, was weiß ich, und das Propan sollte austreten, ist schwerer als Luft, dann darf es eben nicht, ich sag mal, über irgendwelche Öffnungen dann in das Gebäude gelangen, weil zündfähig, ne, irgendwo Licht anschalten, irgendein elektrisches Gerät haben wir immer, dann könnte es eben zu einer Verpuffung kommen. Das wollen wir genau. natürlich nicht. Also da gibt es einiges zu beachten. Das haben wir, wie gesagt, sehr ausführlich ja schon mal im Podcast behandelt. Und naja, dann sozusagen, das wäre jetzt einfach nur, wie kriege ich die Leitung da rein? Sozusagen, da haben wir ja Systeme für entwickelt, unsere sowohl für den Erdberührt als auch für die oberirdische Durchführung entsprechende Hauseinführungssysteme dafür entwickelt und haben sozusagen diesen ersten Schritt gelöst. Und das Zweite, was uns dann aber aufgefallen ist, bei den Baustellen vor Ort, wenn die Wärmepumpe installiert wird, ja, kommen die Leitungen dann an der Wärmepumpe auch schon an der richtigen Stelle raus. Und das Nächste ist dann, wo stelle ich die Wärmepumpe drauf? Also, und da haben wir halt einfach festgestellt, oh mein Gott, da läuft in der Praxis doch oft viel schief. Und wenn man dann genauer hinguckt, ne, wir beschäftigen uns ja sehr viel auch mit dem Thema Bauwerksabdichtung, dann haben wir auch, wir selber auch gar nicht so auf dem Schirm mal als Nächstes festgestellt, ja, so eine Wärmepumpe, wenn da draußen das Gerät läuft, da entsteht auch Kondenswasser. Und das ist gar nicht wenig. So bis zu 80 Litern können da entstehen pro Tag. Und wenn man das natürlich nicht vernünftig wegbringt, sondern auch noch dann an die Hauswand bringt, insbesondere bei Bestandsgebäuden, die dann vielleicht keine richtige Abdichtung haben, dann kann das dann auch schon mal wieder zu feuchte Schäden führen. Ne? Also wir haben dann festgestellt, okay, neben unserem Thema der Hauseinführung ist bei so einer Installationswärmepumpe kommen noch andere Sachen dazu, die zu Problemen führen. Und da wir mit der Firma Arco sowieso eine gute Partnerschaft haben, ne, Matthias und ich haben auch in der Vergangenheit schon zum Thema eben Gebäudeabdichtung eben auch viele Vorträge schon zusammengehalten, haben wir da auch mal die Köpfe zusammengesteckt. Und da kann der Matthias vielleicht gleich ein bisschen was sagen. Und die haben sich eben diesem Thema auch angenommen. Und wie ich finde, eben da ein ganz schönes neues Wärmepumpenfundament entwickelt und das eben in Verbindung mit den vorhandenen, sage ich mal, Lösungen zum Thema überhaupt Kondensat, die es ja schon bei Arco gab, finde ich, haben wir da eine schöne sozusagen Lösung gefunden und das war der Initiator, warum wir uns zusammengetan haben, also Arco und Däumer, und dafür sozusagen ein Kooperationsprojekt gemacht haben und da auch eine Broschüre entwickelt
haben. We care for water, heißt es bei Arco. Deswegen, Matthias, was macht denn Arco hier so sympathisch? Wieso habt ihr euch dem angenommen, dass ihr das Wasser der Wärmepumpe ableiten wollt? Also wir haben gerade schon von Thomas gehört, das können bis zu 80 Liter am Tag sein. Das ist ja doch echt eine Menge. Ja? Also ich persönlich hätte es jetzt, wenn ich es nicht gewusst hätte, hätte ich es auf deutlich weniger eingeschätzt. Man schätzt es immer, ja, da tropfelt vielleicht ab und zu mal ein bisschen was runter, aber da kommt doch einiges zusammen, oder?
Ja, in der Tat. Das ist für den Neubau genauso interessant wie für den Bestandsbau, wo man ja jetzt natürlich gerade in der Zeit, wo wir Ölheizungen umwandeln beziehungsweise die Heizungen eben nach draußen bringen als Wärmepumpe. Das bringt einige neue Themen mit sich. Zum einen ist es natürlich so, dass früher hat der Installateur die Heizungsanlage im Keller gebracht, hat natürlich kein Problem mit gehabt, ja. Hat kein schweres Gerät gebraucht, hat kein Fundament machen müssen. Und heute stellt man eben die Wärmepumpen vor das Gebäude. Und hier sieht man dann schon, dass wir einen sicheren Stand brauchen. Und neben dem sicheren Stand muss man sich Gedanken machen. Ihr habt es angesprochen, um das Kondensat. Da werde ich gleich noch drauf eingehen, um das Kondensatwasser. Dann müssen natürlich noch beachtet werden, Thomas hat es auch schon gesagt, die Abstände zum Gebäude müssen eingehalten werden. Und auch der Abstand von der Wärmepumpe zum Boden ist natürlich auch wichtig, denn hier könnten mögliche Rückvereisungen nachher dazu führen, wenn der Abstand nicht groß genug ist, dass es eben Schäden an der Wärmepumpe passieren. Und so müssen wir gucken, dass wir das Wasser, das Kondensat, das anfällt, ableiten. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hier sind wir total flexibel, je nachdem, was geplant ist von der Bauherrin und vom Bauherrn. Sicherlich ist es nicht besonders toll, das Wasser einfach unten rauslaufen zu lassen in die Sickerpackung. Das ist natürlich ein Problem, dass es zu nah am Haus sein kann, dass wir da Probleme bekommen mit dem Wasser, mit dem Aufrehen und so weiter. Dann gibt es also die Möglichkeit, das Wasser anschließend an die Entwässerung. Das heißt, man könnte in das Fundament die Entwässerung integrieren, das Rohr entsprechend nach unten erstmal ranbringen und die Wärmepumpe anschließen und das Wasser ableiten. Das wäre das
Das
eine,
wäre
was
vielleicht ganz
relativ.
kurz, wenn ich da reingrätschen darf, das wäre sozusagen der Idealfall, der beim Neubau vorhanden wäre, sodass man denn das Abwassernetz sozusagen alles komplett neu baut, neu plant und dann von vornherein auch weiß, und das ist auch die große Kunst, ne, auch weiß, wo nachher denn die Wärmepumpe dann stehen wird. Dann kann man natürlich ein paar Zentimeter hin und her, das kann man verschieben, aber zumindest grobe Größenordnung weiß. Und oftmals, wie man es ja auch in der Baupraxis so kennt, dann hat man es vielleicht so geplant, dann kommt die Wärmepumpe dann doch in den Garten auf die andere Seite und dann hat man hier schon mal eine andere, ganz andere Situation. Oder wenn es halt jetzt nicht der Neubauzustand ist, sondern halt eben Bauen im Bestand, was ganz, ganz oft ist, auch jetzt bei den Wärmepumpen, ne? Dann hat man natürlich diesen Luxus nicht, dass man es nicht anschließen kann, ne?
Genau. Dann heißt es, was macht man mit diesem Kondensat? Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn man nicht anschließen kann, dann gibt es einmal ein Sickerrohr, das man unten dran packen kann. Ja, das gibt es als System von uns. Das heißt, das würde 200 Liter Wasser fangen. Ja, und wenn die Bodenverhältnisse noch schlechter sind, gibt es einen Sickerschacht. Ja, also ein Kunststoffelement, da ist ein Geotextilvlies drumherum. Das wird angeschlossen, ist unterhalb in die Schotterschicht mit eingebaut und kann dann eben das Wasser, das Kondensat auffangen. Das ist die zweite Möglichkeit und dann zeitverzögert an den Untergrund ableiten. Das kann man dann so groß wählen, wie man es eben berechnet und wie die Bodenverhältnisse sind. Dann die andere Lösung noch, die letzte Lösung eigentlich ist die Regenwassernutzung. Wir haben für den privaten Baubereich haben wir Flachtanks und Zisternen, die im Garten eingebaut werden, die Wasser vom Dach zum Beispiel aufnehmen, ja, um dieses Wasser dann zu nutzen für die Gartenbewässerung zum Beispiel. Es gibt aber Ausbaustufen dieses Systems, um dieses Wasser auch noch zu verwenden für die Toilettenspülung im Gebäude beziehungsweise für die Waschmaschine. Also hier kann man also ganz, ganz viel tun für die Umwelt, das Wasser sparen und wiederverwenden. Und wenn man diese Anlage installiert hat, könnte man auch die Wärmepumpe da dran schließen. Ihr habt es ja schon gesagt, maximal es kann bis 70, 80 Liter Kondensat geben. Das würde ich dann auch mit einleiten in die Regenwassernutzung. Rain4Me, das so heißen diese Tanks, die man, also es sind Flachtanks, die kann man auch schön bei der Sanierung durch die Tür schieben. Kann man dann kombinieren, geht bei 2000 Liter Fassungsvermögen los. Und in diese Tanks kann man eben das Kondensat einbringen, wobei man hier noch sagen muss, Thomas und Maxime ist halt schon darauf eingegangen, auf das R290, auf das Propangas. Wenn man das einleitet, auch hier, wie schon gesagt, ist es entzündlich. Von da würden wir in unseren Einbauanleitungen auch drinstehen haben, wenn man das einleitet in die Regenwassernutzung in den Tank, würde man noch mal einen Siphon einbauen. Das würde man dann einfach mit dem S quasi in die Verrohrung unter der Erde einbauen, zwischen der Wärmepumpe und dem Rain4Me-Tank. Und dann wäre man hier auch wieder doppelt abgesichert. Also hier gibt es verschiedenste Möglichkeiten, um mit dem Kondensat umzugehen.
Das ist aber auch echt ein sehr, sehr guter Hinweis, weil also der Siphon ist ja das, was man jetzt als Laie unter dem Waschbecken kennt, ja, dass da so eine So, du hast ja mit einem S beschrieben, dass das Wasser halt eben stehen bleibt und dann verhindert, dass da halt eben ein Luftaustausch möglich ist. Und das ist so genau da, oder das ist genau da halt in dem Fall wichtig, damit halt Propan nicht im schlimmsten Falle da noch ins Abwassernetz gelangt, ne? Ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, weil das sicherlich nicht alle auf dem Schirm haben. Und jetzt wäre die nächste Frage, wer müsste das denn auf dem Schirm haben? Also ich merke ja immer wieder, wenn wir das Thema Wärmepumpen anschauen, dann ist es nicht nur der vermeintliche Heizungsbauer, den ich anrufe und der mir alles macht, sondern ich habe ja da ganz viele Gewerke, ganz viele Schnittstellen eigentlich, die dann zusammenkommen. Welche Gewerke habe ich denn, die da zusammenkommen?
Ist also tatsächlich so, am Anfang, das ist auch der große Unterschied. Früher war der Installateur der Mann oder die Frau am Platz. Jetzt hat man natürlich einen Koordinationsaufwand. Denn der Installateur an sich, wir sprechen hier ja von Sanitär-, Heizung-, Klimatechnik-Installateuren, die haben natürlich keinen Bagger da. Die haben keine Erfahrung im Fundamentbau. Ja, zum Beispiel. Also hat man hier einen gewerkeübergreifenden oder einen Koordinationsaufwand, sage ich mal. Denn in der Regel werden diese Fundamente im Außenbereich von den Gartenlandschaftsbauern eingebaut oder von den Rohbauern. Oder es gibt kleinere Firmen, die sich darauf spezialisiert haben und mit dem Heizungsinstallateur gemeinsam arbeiten und das miteinander machen. Ja, also der Galabauer, Rohbauer in der Regel ist der das
Ja,
einbaut.
also wir haben den Heizungsinstallateur, wir haben den Galabauer, wir brauchen noch einen Elektriker, der uns dann auch nochmal die Wärmepumpe eben anschließt, ne? Habe ich noch jemanden vergessen?
Ja, also im Bestand, sage ich mal, ist es ja meistens das
Ja.
Konsortium, ne? Wenn du im Neubau bist, vielleicht der Bauträger, oder wie Matthias sagt, der Rohbauer noch, weil der einen Teil der sozusagen bautätigen Aufgaben übernimmt. Aber man sieht eben, du hast hier eigentlich immer mindestens da mal drei Partner, unter denen das abgestimmt werden muss. Und was man, glaube ich, auch nicht dabei verkennen darf, dass das Thema Wärmepumpe ja auch in Anführungsstrichen noch ein relativ neues Thema ist. Und wer fühlt sich dann immer dafür
Genau, ja.
zuständig, ne? Also das ist auch, ich in der Praxis dann oft überlege, das ist natürlich dann auch, manchmal muss man gucken, was steht dann jeweils in den Angeboten auch drin, wenn ich mir als Bauherr eben eine Wärmepumpe anschaffe, wer kümmert sich darum? Und problematisch wird es natürlich darum, wenn dann da drin steht, dass diese vorbereitenden Maßnahmen dann sozusagen der Bauherr koordinieren soll, ne? Weil der Heizungsbauer sagt, ja, ich komme und stelle dann die
Ja.
Wärmepumpe drauf. Und das ist das sozusagen, was ich dann oft in der Praxis sehe. Das ist ja so Berufskrankheit von uns, dass wir ständig uns natürlich in Neubaugebieten oder auch, wenn wir irgendwo anders sehen, am Wochenende spazieren gehen oder sind irgendwo Baumaßnahmen, dann guckt man natürlich immer dahin, dass das dann eben oft schief geht. Ich sage immer gerne auch in Vorträgen, der SHK-Monteur, der brauchte in der Vergangenheit eigentlich keine Jacke, ne? Weil wenn der eine Gastherme ist ja sozusagen das gängigste oder auch eine Ölheizung gemacht hat, dann ist der gekommen, hat die Sachen reingebracht, hat die Jacke ausgezogen und ist dann angefangen zu installieren. So, jetzt braucht er eine Jacke, weil er auch draußen was machen muss. Ne? Und da stellen wir halt immer, oder haben wir, oder stellen wir eben fest in der Praxis, dass das oft noch nicht so richtig rund läuft, weil es eben auch neu ist, das muss sich auch alles einspielen. Dass es dann aber eben anfängt, ne? Dass dann schon losgeht, dass dann für so eine Wärmepumpe, ich hatte es vor kurzem selber bei mir in der Nachbarschaft, da hat man draußen dann auch zwei solche kleinen Streifenfundamente gemacht, wie der Matthias gesagt hat, die hat eine gewisse Höhe, ne, damit eben es nicht die Frostprobleme gibt und auch natürlich das Thema ist ja elektrisch, ne, da sind auch elektrische Bauteile drin. Im Winter muss ich auch an die Schneehöhen denken, ne, das ist natürlich bei uns hier oben in Norddeutschland vielleicht noch ein bisschen nicht so ganz kritisch wie vielleicht unten im Süden. Aber es sind so kleine Sachen, an die man auch schon wieder mitdenken muss. Ne? Und da war es dann aber so, ja, da stimmte der Abstand aber nicht in der Breite. Das heißt, die Wärmepumpe stand auf der einen Seite, klar, eine Seite passt immer und die andere Seite war aber nicht da, wo die Füße sind von der Wärmepumpe. Und das Lustige war, ja, da hat man dann erstmal provisorisch ein paar Gehwegplatten hingelegt, damit man das Ding erstmal hinstellen konnte. Ne? Und da sieht man eben, ich sag mal, wenn das schon nicht klappt, dann sage ich, okay, ist da drunter denn auch entsprechender Untergrund richtig vorbereitet? Ne? Ist dann auch das Thema beachtet worden? Wo bleibe ich mit dem ganzen Wasser, was der Matthias gerade gesagt hat? Und da stellt man eben fest, dass das eben noch so diese, ich sag mal, neuen Schnittstellen sind, die noch nicht so richtig rund laufen. Und das ist ja auch ganz normal, immer wenn wir, sag ich mal, Veränderungen haben in einer gewissen Bauweise oder sowas, ne? Dass sich das erstmal einlaufen muss. Und wie sich es eben auch bei anderen Systemen schon gezeigt hat, ist das immer gut, wenn man dafür natürlich, ich sag mal, Systeme bereitstellt, ne? Wo man sagt, okay, das ist aufeinander abgestimmt, da kann ich saubere Schnittstellen bauen. Und das ist ja auch wichtig. Wenn wir hier zwei, drei Partner haben, die miteinander fungieren sollen, dann ist auch ja schon die Frage, naja, was muss denn abgestimmt werden? Ne? Und wenn ich dann natürlich eine saubere Schnittstelle habe, wo zwischen die sich dann abstimmen können, dann ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass es in die Hose geht, deutlich geringer. Ne? Und das war sozusagen so die Erkenntnis, die sozusagen zum Start dieses Kooperationsprojektes geführt hat, dass wir gesagt haben, Mensch, mit den Bauteilen, die wir jeweils für unser Thema haben, schaffen wir aber im Prinzip eigentlich genau alle Punkte, die es gilt abzustimmen. Und wenn man das eben vernünftig sauber zusammenpackt und dafür im Prinzip eine saubere Schnittstelle baut, dann hat man eben die Möglichkeit, diese Arbeiten eben sauber auch zu trennen, dass man sagt, okay, welche Tätigkeiten sind das, was zum Beispiel der Gartenlandschaftsbauer tun muss? Ne? Ich muss dann erstmal einen Erdaushub machen. Da muss ich eine Schotterschicht einfüllen, die muss verdichtet werden. Dann muss ich gegebenenfalls eben den Anschluss an das Entwässerungssystem machen oder Sickerrohr oder Sickerbox, was der Matthias gerade schon ausgeführt hat. Das Sickerrohr muss dann auch an der Stelle sein, wo dann anschließend die Wärmepumpe, die oben drüber ist, auch seinen Kondensatausgang hat. Weil sonst nützt mir das auch nur nichts, wenn da eins ist, aber das ist am halben Meter links, rechts oder vorne und hinten. Dann muss ich den Rest natürlich bis oben hin mit Schotter auffüllen. Ich brauche dann oben entsprechendes Mineralgemisch, um das sauber, ich sag mal, ein sauberes Plateau zu kriegen, standfest. Dann muss da ein Fundament drauf. Und wenn das dann steht, dann kann der Installateur kommen und die Wärmepumpe raufmachen. Was ich natürlich vergessen habe, war unser Thema noch. Und was ich vorhin sagte, Vor- und Rücklaufleitung oder bei einer Splitgerät Saug- und Druckleitung von der Kältemittelleitung, Spannungsanschluss und Steuerleitung müssen auch an der richtigen Stelle an der Wärmepumpe rauskommen, und zwar da, wo die Anschlüsse sind. So. Und wenn ich aber jetzt ein System habe, was aufeinander abgestimmt ist, dann kann ich einen vernünftigen Montageplan machen. Ich habe einen Fundamentplan. Das kann ich dem Galabauer geben als SHK und sage, pass auf, an der Stelle muss ich durch die Wand. Da hätte ich gerne, dass die Wärmepumpe steht und mehr brauche ich nicht mehr. Und dann sage ich, und dann nimmst du diese Systeme und dann habe ich, steht das alles an der richtigen Stelle. Ne? Und eben all diese kleinen Punkte wie wo bleibe ich mit dem Kondensat weiter? Kondensat anschließend. Dass die Leitung an der richtigen Stelle sind, dass die Leitung auch durch die Wand eben gas-
richtig
und wasserdicht
durchgeführt wird.
Durchgeführt werden. Dass ich die Standsicherheit habe. All diese Punkte sind dann eben definiert über diese Schnittstelle. Na, und ich muss mir keine Sorgen mehr drum machen. Und wenn das an jedem Bau jeweils immer wechselt, dann habe ich jedes Mal andere Kombinationen und jedes Mal wieder erfahrungsgemäß ein neues Problem. Habe ich aber eine Systematik, mit der ich arbeite, habe ich eine saubere Schnittstelle und ich habe immer wiederkehrend die gleichen Arbeitsweisen. Und dann wissen wir aus der Erfahrung eben auch, funktioniert das. Das ist ja das Typische, sage ich mal, was wir mit Standardisierung machen, ne? Wodurch dann ja teilweise irgendwann auch Normen und sowas entstehen. Ne? Das ist einfach der Vorteil, was ich immer gerne sage, ne? Wenn ich eine metrische Mutter habe und eine metrische Schraube habe, ist egal, wo ich die kaufe, die passen immer zusammen. Genau. Aber wenn ich jedes Mal einen anderen Gewindetyp nehme, dann passen die höchstwahrscheinlich nie zusammen. Also es ist reiner Zufall, dass die zusammenpassen. Und das sozusagen kann man es ein bisschen umschreiben, was erstmal die Zielrichtung war unseres
Kooperationsprojekts. Ein schönes Beispiel, das du da aufskizziert hast, ja. Ich sage immer wieder, es gibt einfach gewisse Bauteile oder gewisse Bereiche beim Hausbau, wo ganz viele Schnittstellen sind. Und wenn ganz viele Schnittstellen sind, dann ist es besonders wichtig, darauf Acht zu geben oder da den Fokus drauf zu haben, weil da kann eventuell auch entsprechend was schief gehen. Weil es muss nur einer unaufmerksam sein und dann geht schon das ganze Konstrukt nicht zusammen. Wir haben zusammengefasst, wir haben den Heizungsbauer, wir haben den Rohbauer im besten Falle noch, der uns auch noch mal was vorbereitet. Wir haben den Galabauer, der uns die Fundamente dann baut. Wenn wir jetzt das maximal ausgedehnt haben wollen, wir haben den Elektriker, der die Wärmepumpe dann auch nachher anschließt. Wir haben dann noch mal den Energieberater, der die Wärmepumpe natürlich auch auslegen muss und die ganzen Sachen noch mal energetisch vorher planen muss. Und wir haben noch unseren Architekten dabei, der das Gesamtprojekt irgendwo koordiniert. Und dann haben wir noch uns als Bauherren sozusagen auch noch mal dabei. Wir haben 7 Beteiligte. Ja. Und ich habe jetzt noch einen, der ist mir noch eingefallen, Nummer 8. Wir haben 8 Beteiligte. Der 8. wäre dann der Blechner, der nachher nochmal die Leitungsführung nochmal vielleicht verblecht oder sowas. Ja, das gibt es ja auch, kommt ja auch immer wieder mal vor. Das heißt, ja, wir haben im allerschlimmsten Falle, also Worst-Case-Szenario, wir haben 8 Leute, die koordiniert, manchmal zusammen, manchmal direkt nacheinander mitarbeiten müssen. Ja. Und wie du es mit der Schraube schon gesagt hast, fand ich ein sehr schönes Beispiel. Je mehr man vorgibt, je mehr man fertige Sachen sozusagen präsentieren kann, die man rauszieht und dann ganz klar ist, wie es eingebaut wird, wie es verbaut wird, etc., etc., desto besser laufen die Schnittstellen, desto weniger haben wir Bedarf, die abzustimmen und desto weniger haben wir Fehler dann in dem Projekt drin. Matthias, da habt ihr genau das Richtige dafür, oder sehe ich das richtig?
Ganz, ganz genau. Also der Thomas hat das schon sehr schön auf den Punkt gebracht, warum es sinnvoll ist, mit Komplettlösungen zu arbeiten, mit abgestimmten Lösungen. Auch wie du gesagt hast, Maxim, die Schnittstellen sind das Thema. Das haben wir immer bei uns im Kellerschutz mit Lichtschächten, mit Druckwasser und so weiter. Das muss gelöst sein, denn das wird jeder Dachdecker sagen auf dem Dach oder jeder Abdichter im Keller. Die flächige Abdichtung, die ist kein Problem. Das kriegen wir hin. Da passiert nichts. Da ist aber dann ein Fenster drin, da ist eine Tür drin, da sind Durchdringungen drin. Das sind diese Bereiche, die geklärt werden müssen, die müssen geplant werden von der Architektin, vom Architekten, müssen umgesetzt werden können. Und da gilt es natürlich, Systeme zu haben, wo die Schnittstellen möglichst minimiert sind und ich sage es mal ganz einfach, eingebaut werden können, die Systeme. Und genauso ist es hier, wie Thomas ja schon sagte, vielleicht ein Punkt, oftmals werden eher Betonfundamente gebaut. Mhm. Das heißt, ich brauche Beton, habe Aushärtungszeiten, die wir natürlich auch noch bedenken müssen mit Anreise, mit Abreise. Auch das, was Thomas sagte, dass dann vielleicht der Anschluss nicht stimmt, ja, dass der Galabauer hinkommt, das Fundament wurde gegossen, aber hat irgendwie einen falschen Plan gehabt vom Architekten oder falsch rumgehalten oder er hat oder ein paar Zentimeter hat sich der Anschluss vertan. Ja. Dann kommt man mit der Wärmepumpe und sieht, oh Mann, passt ja nicht mehr hin. Dann wird es problematisch. Von daher haben wir gesagt, lass uns zusammen eine Komplettlösung machen. Wir im Bereich des Wärmepumpfundaments, wo wir jetzt keinen Beton brauchen. Mhm. Ja? Das ist ein Sichtbetonteil, werde ich ja wahrscheinlich noch ein bisschen beschreiben, dass man sich so vorstellen kann. Aber wir haben nicht mit Flüssigem zu tun. Wir haben keine Aushärtungszeiten. Man kann das in 4 Stunden einbauen oder in unter 4 Stunden. Und es könnte theoretisch sogar von der Bauherrin, vom Bauherrn eingebaut werden.
Okay. Ja?
Und das ist eine Lösung. Vielleicht darf ich die einfach mal beschreiben. Ja. Wir haben einen Rahmenbauteil, einen rechteckigen Rahmen. Mhm. Ja, einen rechteckigen Rahmen, der besteht aus 10 cm breitem und 15 cm hohem Sichtbeton. Mhm. Und dieser rechteckige Rahmen, der wird, das muss man sich einfach mal vorstellen, in der Mitte auseinandergeschnitten. Mhm. Dann haben wir 2 U-förmige Rahmenteile. Ja. In diese längeren Schenkel dieser U-förmigen Rahmenteile, muss man sich jetzt vorstellen, haben wir eine Aussparung drin, ein Loch. Und in diese Aussparung werden jetzt Teleskopstangen eingeschoben. Diese Teleskopstangen gibt es in verschiedenen Längen. Jetzt kann man sich das vorstellen, man nimmt ein und das gleiche Wärmepumpenfundament, die 2 U-Teile, und kann die wie eine Ziehharmonika zusammenschieben und auseinanderziehen. Ja. Und somit besteht die Möglichkeit, zu jeder Sekunde bei jeder Wärmepumpe, die da kommt, die entsprechende Länge herzustellen. Mhm. Wir haben dann noch 3 unterschiedliche Tiefen und können also mit diesen unterschiedlich langen Teleskopstangen, unterschiedlich langen Tiefen, die meist eingesetzten Wärmepumpen, die auf dem Markt sind, abdecken. Mhm. Und Das heißt, wir haben auch optisch dann eine Lösung mit dem Sichtbeton. Wir haben den Bereich, wo wir die Teleskopstangen haben. Die haben nochmal eine Blechabdeckung, die in der Form des Fundamentes sind. Und somit ist man sehr flexibel und kann da millimetergenau dann entsprechend arbeiten. Hat in den beiden Seitenschenkeln haben wir da noch eine Schiene drin und in der Schiene können wir auf der anderen Seite in die andere Richtung dann noch unser Befestigungs- und vibrationsgedämpften Auflager schaffen. Und somit kann man die Wärmepumpe dann da schön verschrauben, kann dann sogar, wenn sich dann mal was setzt, nochmal eine Feinjustierung machen, bis zu 2,5 Zentimeter und hat somit eben die Möglichkeit, das alles schön in die Waage zu bekommen, das alles ohne Beton und wie schon gesagt, in unter 4 Stunden. Ja? Und so haben wir dann ein schönes System, das der Galabauer dann auch wirklich dann schön einbauen kann, ohne ein paar Mal hin und her zu fahren oder viel Materialtransport zu haben. Und noch dazu brauchen wir natürlich nicht so viel Aushub. Ja. Es ist natürlich, wenn man es jetzt im Neubau sieht, klar, da habe ich die Möglichkeit, da kann ich überall ranfahren. Da ist natürlich ein kleiner Bagger schon schön. Ja, gerade wenn ich die Siegerbox einbaue, 60 auf 80 Zentimeter, um den Schotter reinzubringen, ist natürlich schon schön, wenn ich einen Bagger habe. Aber wie du schon sagtest, Maxim, oftmals sind wir in der Sanierung heutzutage. Gerade jetzt haben wir die Ölheizung raus und da sind durch bauliche Maßnahmen vielleicht die Zugänge ein bisschen schwierig. Und da komme ich im Bagger nicht rein. Also dann ist die Bauherrin oder der Bauherr gefragt mit Muskelhypothek, ein paar Freundinnen, ein paar Freunde einladen mit Schippe in der Hand und dann geht es halt auch so. Ist umständlicher, aber
Aber
es
es
geht.
geht.
Ich brauche nicht betonieren. Aber es geht. Ich bringe einen Schotter ein, wie Thomas schon gesagt hat. Bring oben meine obere Schicht ein, rüttel die ab und da habe ich eine schöne Auflage, setze das Fundament drauf, kann das doch minimal Höhen justieren, wenn irgendwas nicht passt oder sich setzt. Und dann können wir das alles wunderbar in die Wege leiten und natürlich dann auch entsprechend mit dem Kondensat umgehen.
Das heißt, als vorbereitende Maßnahme,
Vielleicht.
ganz kurz, Thomas, als vorbereitende Maßnahme, welchen Untergrund muss denn da sein? Also das heißt, die Schotterschicht, die dann da ist, wo dann das Fertigfundament, ich finde, mir ist der Begriff, während du das ausgeführt hast, gekommen, irgendwie Plug-and-Play-Fundament, ne? Also ich pack's aus, ich stell's hin, ich passe es an meine Wärmepumpe an und dann kann ich loslegen. Das muss ebenerdig sein und dann kann ich loslegen oder muss ich dann noch mal irgendwas beachten?
Also es ist so, Untergrund wäre so, dass wir eine Schotterschicht haben. Wenn wir eben das Siegerrohr einbauen oder die Siegerbox, circa 60 bis 80 cm groß, wir bringen einen Schotter ein. Man sagt dann Körnung 16 bis 32, also eine grobkörnigen Schotter. Dann bringt man obendrauf nochmal Mineralgemisch 0 bis 32 in der oberen Ebene und das wird abgerüttelt. Das wird also jetzt gerade, ist ja ein fester Untergrund dann, ja. Und das wird dann in der Waage abgezogen und festgerüttelt, sodass es dann eigentlich passt. Also dann hat man eigentlich einen waagrechten Untergrund. Wenn sich dann mal irgendwas setzen sollte später, dann könnte man mit der Feinjustierung, mit den Schrauben, mit den Vibrationsdämpfern, da könnte man dann nochmal die Höhe ausjustieren. Aber im Groben muss das vorher schon eben sein. Genau, kriegt man aber hin.
Ja, was ich noch ergänzen wollte, Maxim, war, was, ne, wie Matthias sagt, wenn wir die Situation haben, wir sind im Bestand und wir kommen nicht ran. Also ich sage mal typisch, ne, wir haben eine Reihenhaussiedlung und letztendlich muss ich alles durch den Hausflur, durchs Wohnzimmer, hinten in den Garten bringen und ich kann vorne die Wärmepumpe nicht hinstellen, weil Abstände nicht eingehalten werden, die mussten hinten stehen. Da muss man sich vorstellen, dann muss ich das jetzt alles da nach hinten tragen. Und auch da finde ich, ist mitgedacht worden, ne, dass man eben diese zwei halben Us hat, ne, mit den Stangen. Das heißt, das sind Einzelteile. Ich habe da nur ein U und korrigiere mich, Matthias, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, die sind maximal 25 Kilo schwer. Das kann ich also auch, diese Einzelteile, problemlos von Hand in den Garten tragen. So. Das muss ich mit anderen Lösungen erstmal machen. Ne? Und die werden ja, wie gerade beschrieben, dann einfach oben auf diese abgerichtete, verdichtete Schottersheet einfach nur draufgelegt, ausgerichtet und das war's. Ne? Und das ist schon ein Riesenvorteil. Und wie gesagt, wenn dann der Heizungsbauer kommt, wie Matthias gesagt hat, und sagt, Mensch, das habt ihr jetzt 10 cm zu dicht an die Wand ran gemacht, ne? Da habe ich nicht genug Abstand, dann nehme ich das einfach und ziehe das 10 cm nach vorne. Alles, was ich vorher betoniert habe oder was auch immer, dann fange ich wieder an, das alles wieder auszugraben. Und das ist das, was ich brauche, was wir vorhin gesagt haben. Wir brauchen Systeme, die, sagen wir, aufeinander abgestimmt sind, wo die Anforderungen, sage ich mal, die ich lösen muss, auch integriert sind, aber eben die auch die Flexibilität haben. Ja. Ne? Was ich jetzt gerade zum Beispiel im Fundament gemacht habe, aber auch was wir vorhin hatten, das Thema Elektrik. Ja, jetzt werden diese ganzen Rohre dahin gebracht. So, jetzt sind wir schon mal so eben so mitgedacht. Dann kommt irgendwann erst der Elektriker, weil der Elektriker muss erst kommen, wenn das Gerät steht, weil der, sonst kann der nichts anschließen. So, dann erleben wir auch immer wieder so, ja, und wo soll ich jetzt meine Leitungen durchschieben? Oder da hat einer mitgedacht und hat zwar ein Kabel reingelegt und sagt, ja, das nützt mir aber nichts, da fehlen ja zwei Adern oder das ist nicht der richtige Querschnitt. Und das ist immer wieder das und dann fängt man an, nachträglich irgendwo wieder Löcher zu bohren, Kabel zu verlegen. Ne? Habe ich aber ein entsprechendes Hauseinführungssystem, ne? Wie bei uns jetzt unsere Däumer-Fix-Produkte, da ist das schon mitgedacht, da ist das drin. Ne? Wir haben dort eben entsprechende Leerrohre, wir haben Abdichtung für die Kabel und wir wissen, was da, ich sag mal, diese typischen 90% der Durchvarianten, die ich brauche und ne, der eine Elektriker nimmt das Kabel, der andere nimmt das Kabel, spielt keine Rolle, das haben wir alles bedacht. Das heißt, auch da brauche ich mir keine Sorgen machen. Die Systeme haben auch die Flexibilität und auf die Anforderungen, die dort im Markt bestehen, eben auch zu reagieren. Ne? Und das führt am Ende dann immer dazu, dass das erstens am Ende nicht gefuscht werden muss, dass es sauber ausgeführt werden kann und vor allen Dingen, ich habe keine wieder Zeitverluste, denn auch das dürfen wir nicht verkennen. Am Ende wollen wir Bauherren ja auch eine bezahlbare Lösung. Und man kann so sagen, jetzt wieder Gastherme als Vergleichsgröße, das ist ja somit bis dato die am meisten verbreiteste Heizungssystem gewesen. Eine Wärmepumpe braucht im Schnitt, da sind wir schon ein bisschen besser geworden, aber so grob kann man sagen, die doppelte Montagezeit wie eine Gastherme. So, und dann kann man sich vorstellen, alles, was dann noch in der Praxis durch, ich muss das wieder hinschieben, das passt nicht, das führt alles zu enormen, Zusätzen an Aufwänden und damit natürlich auch zu deutlich mehr Kosten. Und das gilt es natürlich auch, diesen ganzen Einbau dieser Wärmepumpensysteme natürlich auch durch solche Lösungen effizienter zu machen und damit eben auch deutlich bezahlbarer zu machen. Ne? Letztendlich es ist ganz klar, jeder, der da heute ausführender tätig ist, rechnet natürlich immer ein bisschen Reserven ein, weil er sagt, Mensch, die Aufwände am Ende kann ich ja nicht immer aus eigener Tasche bezahlen. Wenn ich aber ein System habe, wo ich weiß, das funktioniert und ich habe dann auch die Flexibilität und wenn da mal nicht 100% passt, kann ich das einstellen, ne, wie Matthias gerade erklärt hat, nur so Kleinheiten. Was ist, wenn der Abstand dann doch 5 cm breiter ist? Ja, dann nehme ich einfach das Fundament, ziehe es 5 cm auseinander oder mache in der Schiene, wenn das in der Tiefe ist, löse ich meine Aufnahme, verschiebe das um 2 cm und dann passt das. Ne, das bei dem anderen fange ich wieder an, muss ich neue Löcher bohren oder da ist überhaupt nichts mehr, dann, ne, wie ich das bei meinem Nachbarn hatte, dann wird da nachträglich daneben nochmal ein zweites Fundament gegossen, ne, damit die Gewichtplatten wieder wegkommen. Das kostet unheimlich viel Geld, das kostet unheimlich viel Zeit.
Also, das ist ja das Fatale, ne? Man sieht ja erst, dass es falsch ist, wenn die Wärmepumpe da ist, beziehungsweise wenn die montiert wird. Und da ist schon zu spät, ja. Da ist es schon mit dem Boden gefallen. Man will das ja eigentlich vermeiden. Und genau damit vermeidet man, und das ist ja genau das, was wir vorhin angesprochen haben, je mehr man Schnittstellen vermeiden kann, desto mehr sollte man das tun. Und mit diesem, Plug-and-Play-Fundament vermeidet man ganz viele Schnittstellen. Und das war ja auch noch ein Hinweis von Matthias, das hat er auch gesagt, man kann das sogar eben in eine gewisse Abstimmung dann auch eben in Eigenleistung machen. Bevor wir aber darauf nochmal eingehen und dann uns noch anschauen, wie viele Schnittstellen wir jetzt minimiert haben, muss ich dazu sagen, weil Akku hat immer Produkte auch, die fürs Auge sind, ja, und immer hochwertig sind und immer, das spielt immer eine Rolle, das weiß ich. Und das sieht man auch, finde ich, bei dem Fundament. Das hat für mich einen Anschein wie ein Sockel. Ja, das ist ein Sockel, auf dem dann meine Wärmepumpe steht. Also sieht ganz schön sauber aus, ganz fein aus, ja, und nicht wie so ein klobriges irgendwie Fundament, was irgendwie hier irgendwie schnell gegossen wurde oder sowas. Also das heißt, es sieht schön aus, es sieht fein aus und dann habe ich Haut, also das und das, diese Schönheit erreiche ich halt dadurch, dass es halt in der Produktionshalle produziert wird und nicht halt eben vor Ort gegossen wird. Und das macht das so attraktiv in meinen Augen nochmal.
Ja, danke für die Unterstützung. Das hast du schön gesagt. Das ist tatsächlich so bei uns, bei vielen Systemen, die wir haben. Schauen wir auch auf die Optik. Viele Systeme sehen wir auch nicht, muss man sagen, wenn es um Lichtschächte geht. Die sind zwar wichtig, aber man sieht sie nicht. Aber bei den Rinnen zum Beispiel sieht man schon, obwohl dann ein Wässerungssystem drunter ist, das auch bemessen ist, eigentlich nur den Rost, aber der kann auch schön gestaltet sein in dem entsprechenden Material. Was wir bei der Wärmepumpe also auch noch haben, ist natürlich auch, das wollte ich auch sagen, dass der optische Gesichtspunkt nicht außer Acht gelassen werden soll. Denn gerade das, was Thomas auch sagte, wenn dann so ein Fundament nicht richtig passt und dann ist es auf der einen Seite, guckt es dann weiter raus als auf der anderen Seite, dann sieht es nicht gut aus. Dann muss man auch mal durch die Neubaugebiete fahren und wird auch feststellen, dass viele Bauherrinnen und Bauherren auch darauf achten, dass nämlich so eine Wärmepumpe, die steht relativ lange vorm Haus. Und die Wärmepumpenhersteller sind ja auch dahin gekommen und das ist jetzt nicht mehr einfach nur in einem fröhlichen Grau, diese Wärmepumpen, sondern die gibt es in allen möglichen Schattierungen, die gibt es in Anthrazit, die gibt es zu der Fassade passend. Viele Wärmepumpenhersteller folieren diese Wärmepumpen in den entsprechenden Farben, die sich die Bauherrin, der Bauherr wünscht. Und deshalb ist auch diese Optik, wie du schon sagtest, Maxim, vielen Dank nochmal, für uns wichtig, ein schöner Sichtbeton. Und dann dieser Bereich, der, wo wir die Teleskopstangen haben, da kommt dann eine schöne Verblechung obendrauf, die passt sehr gut zum Beton, hat die gleiche Formgebung wie das Fundament. Das sieht edel aus. Und deshalb finde ich auch, kommt es auch darauf an, was man erstmal nicht denkt, man spricht vom Fundament, naja, okay. Aber wenn es da mal dasteht und es ist ein sichtbares Teil des Hauses, des Gebäudes, dann unterstreicht es auch nochmal die Wichtigkeit, dass man auch darauf achtet. Nicht jeder, aber immer mehr achten darauf.
Genau.
Vielleicht noch ergänzen, Matthias. Und ich habe auch natürlich durch die Rahmenkonstruktion einen ringsrum geschlossenen Körper, ne, der ja ein bisschen nach oben konisch zur Wärmepumpe auch zuläuft. Also das wirkt natürlich optisch erstmal auch sehr sauber, weil es, ich sag mal, wie ein Sockel aussieht. Und was ich eben dann auch immer sehe, wenn ich halt so die, ich sag mal, typisch, ich sag mal, provisorisch hergestellt oder so Klötze da habe, ja, da wächst mir natürlich auch irgendwann alles so zwischen und drunter, ne? Also das sieht dann irgendwie auch nach einem Jahr und zwei auch nicht mehr wirklich schön aus. Und das habe ich da auch nicht, weil das halt ein geschlossenes System ist ringsrum. Also ich habe da auch nicht, dass mir da irgendwelches Zeug dann dazwischen wächst und sowas, weil es dann doch mit den Jahren dahin wächst, ne? Und wir wissen ja, da nützt auch nicht, dass da Schotter ist, weil mit den Jahren kommt da auch oben durch Verwehung eben ein bisschen Erde rein und das reicht den meisten Unkräutern und dann habe ich da drunter auch immer Sinn. Also es bleibt auch auf Dauer eben optisch eine schöne Lösung.
Ja. Und wenn wir uns das jetzt mal zusammenfassend mal so nochmal Revue passieren lassen können, wenn wir jetzt Däumer fix nutzen, dann brauchen wir den Blechner nicht. Also wir haben jetzt ursprünglich acht Schnittstellen mal ausgemacht. Wir brauchen den Blechner nicht, weil die Leitungen sind alle schön erdverlegt und nicht mehr sichtbar. Der Blechner muss nicht mehr kommen, muss nichts mehr kaschieren, verstecken. So, eine Schnittstelle gelöst. Wenn wir jetzt hier die Sickerbox nutzen und auf der Sickerbox aufbauen, dann müssen wir keine Leitungen unten anschließen etc. etc. Wir können unser Fertigfundament können wir in Eigenleistungen einbauen. Wir sparen uns den Galabauer und den Rohbauer auch, weil wir dann sowieso unabhängig davon agieren können. So, dann habe ich die ganzen Sachen angeschlossen. Was ich natürlich eventuell auch nicht brauche, wäre je nach Projekt, ist es ein Gesamtprojekt mit Architekt, ohne Architekt etc. Vielleicht habe ich sogar den Architekten nicht. Ich brauche dann tatsächlich schon mal vier von den ursprünglichen acht Schnittstellen bzw. Akteuren nicht, die wir vorher hatten. Was ich natürlich brauche, ist der Energieberater. Ich brauche den Heizungsbauer natürlich, der das Ganze liefert. Ich brauche den Elektriker auf jeden Fall und der Bauherr bleibt auch. Also das heißt, das ist so diese Mannschaft, die als Mindestvoraussetzung da sein muss, die man koordinieren muss, die man eintakten muss, wo man schauen muss, wer was macht, wer was wann macht. Aber es ist doch ein großer Unterschied, ob ich acht Akteure habe oder vier Akteure habe, wovon ich einer bin dann sozusagen. Das ist natürlich Faktor 2, den ich da schon mal reduziert habe mit fertigen Mitteln sozusagen, die vorhanden sind.
Ja, Aber was noch dazu kommt, Maxim, ist, dass wenn man eben die Systeme aus unseren Häusern, die wir, ne, also die Dormaplex-Hauseinführung, egal ob ich jetzt oberirdisch bin, ob ich erdverlegt bin, ob ich mit Keller habe, ob ich ohne Keller habe, ne, da gibt es ja die verschiedenen eben Hauseinführungssysteme aus unserem Dormaplex-Programm dazu. Und das eben kombiniere mit dem Fertigfundament und der beispielsweise Sickerbox oder also mit den Entwässerungslösungen von Saat von Arco, habe ich aber zwischen diesen vier Akteuren nur noch eine Schnittstelle, die ich festlegen muss. Und das ist das Schöne. Ich habe nur eine Schnittstelle, die ich dann festlegen muss. Und letztendlich ist es nur noch letztendlich der Fundamentplan, den ich abstimmen muss, damit jeder weiß, wo muss das Fundament hin, wo muss das Hauseinführungssystem positioniert und wo muss der Kondensatablauf sitzen. Ich brauche nur noch diese eine Schnittstelle. Und dann kann der Gartenlandschaftsbauer, der kann frei arbeiten, er weiß, was er tun muss. Der SAK und der Elektriker, die können arbeiten, weil wenn die kommen, können die Wärmepumpe draufstellen. Im Zweifelsfall, wie Matthias gesagt hat, kann man das Fundament noch auch dann noch kurz anpassen, wenn doch was nicht ganz hingehauen haben sollte. Durch unser Hauseinführungssystem, der Elektriker kriegt immer seine Kabel rein und raus, da kann nichts mehr passieren. Der SAKler hat die Vor- und Rücklaufleitung da. Das ist das Schöne. Ich habe nur noch eine Schnittstelle und mit dieser einen Schnittstelle kann ich alle diese vier Leute zusammenbringen. Das ist der Riesenvorteil eben dieses Gesamtsystems, ne, aus den Lösungen, aus den Häusern Arco und Däumer. Und das macht es dann eben weniger fehleranfällig. Und wie ich gerade gesagt habe, und die Systeme haben trotzdem noch in sich eine gewisse Flexibilität, um dann doch, ich sag mal, die typischen Toleranzen, die entstehen am Bau, dann, ich sag mal, dann ausgleichen zu können. Also die nicht dazu führen, dass sich wieder mehr Aufwand hat, dass einer wegfahren muss, ein neuer Termin gemacht werden muss. Weil, ich sag mal, wenn ich jetzt hinkomme, ja, und im Zweifelsfall nicht, wie ich das jetzt gesagt habe, bei meinem Nachbarn, dass man dann auch auf die schnelle ein paar Gehwegplatten hinlegt und die Wärmepumpe doch abstellen kann, ist, was ist, wenn der die nicht hinstellen kann? Und der sagt, ich stelle die da auch nicht drauf, weil wenn die umkippt, dann habe ich einen riesen Ärger. Dann macht er die Schiebetür wieder zu und fährt weg. Und wir wissen alle heute in heutigen Zeiten, SHK-Monteur einen Termin zu kriegen, die sind voll. Die haben Vollauslastung in vielen Fällen. Das kann sein, dass der sagt, den nächsten freien Termin habe ich dann in 8 Wochen.
Genau, und im Vorfeld kann man natürlich auch für den Gartenlandschaftsbauer sagen, wenn feststeht, welche Wärmepumpe eingebaut werden soll, dann weiß man ja auch, wie die Abmessungen dieser Wärmepumpe sind. Da kann man schön im Vorfeld ganz relaxed im Ordner schauen, beim Fachhandel, bei Arco, sucht sich die entsprechende das Wärmepumpenfundament aus. Die sind angegeben natürlich von die Größen von bis in Verbindung mit den Teleskopstangen. Man kann es im Vorfeld aussuchen, mal weiß, das passt auf jeden Fall. Und dann die letzten Millimeter oder Zentimeter, die nicht passen, die kann ich ja dann schieben. Ja, also von daher ist es also auch ganz einfach. Er weiß, dass er das Richtige dabei hat. Der Untergrund ist vorbereitet. Dolma-Materialien sind da, wurden vorher schon eingebaut. Und dann ist das eben, da muss er nicht mehr wegfahren. Dann kann er das dann gleich
Genau.
machen. Genau.
Ja. Und was noch dazu kommt in der Praxis ist ja, dass ein SAK-Monteur im Allgemeinen meistens nur mit ein, maximal zwei Wärmepumpenherstellern arbeitet, ne? Weil die natürlich auch den ganzen Service dahinter brauchen, die brauchen den Kundendienst und so. Das heißt, ich kann eigentlich davon ausgehen, ne, dass der dann weiß, okay, ich habe immer die Wärmepumpe und ich habe die ein, zwei, drei Typen. Das heißt, der weiß auch dann, wenn er das erstmal ein, zweimal gemacht hat, der weiß genau, du brauchst die Größe Wärmepumpenfundament. Und dann hat er immer die eine Größe. Der wird höchstwahrscheinlich, ich sag mal, bis auf wenige Ausnahmen, selbst wenn es eben je nach Größe der Immobilie eine andere Leistung ist, aber trotzdem wird der höchstwahrscheinlich nur ein oder zwei maximal Größen von euch brauchen. Das heißt, auch das ist am Ende gar nicht die Riesenvielfalt, sondern der weiß genau, okay, Einfamilienhaus, keine Ahnung, 8 kW-Anlage, kannst du immer den Typ E nehmen, Mehrfamilienhaus, Kaskade, dann brauchst du den Typ D. So, das weiß der schon vorher. Und auch da kann dann nichts mehr schiefgehen. Ne? Also das ist schon wirklich, wenn man sich damit beschäftigt, ist das schon wirklich eine Wahnsinnsreduzierung an Koordinationsaufwand und vor allen Dingen eben an möglichen Fehlerursachen. Ne?
Auf jeden Fall. Und du hast ja auch am Anfang schon gesagt, das war ja so ein großes Thema, dass wir da natürlich gucken müssen und wir aus unserer Bauherrenbrille jetzt mal da drauf schauen. Ja? Und du hast ja am Anfang schon gesagt, dass es ja nicht alles, was im Angebot steht, also das Zauberwort ist ja Bauseits. Ja, und wenn ein Laie, der noch nie gebaut hat oder mit der Baustelle zu tun hat, der liest da drüber und denkt, Bauseits, ja gut, okay, weiß ja gar nicht, was das bedeutet. So, aber Bauseits bedeutet ja, dass der Bauherr sich darum kümmern muss oder dass das auf der Baustelle schon vorhanden sein muss, wenn ich da schon auf die Baustelle komme. So, und jetzt gibt es zwei, drei Perspektiven, die ich jetzt nochmal aufstellen will. Zum einen habe ich die Perspektive des Bauherrn, der sich selbst drum kümmern muss. Das heißt, er könnte das vielleicht in Eigenleistung machen, haben wir ja schon gesprochen, wie das dann funktionieren würde. Zweitens hätten wir die Situation, dass ein Galabauer, der sagt, okay, hey, ich möchte meinen Kunden möglichst wenige Schnittstellen anbieten und das so koordiniert ablaufen, dass das reibungslos ist. Deswegen biete ich das von vornherein an. Oder drittens, der Heizungsbauer sagt von vornherein, ich mache Angebote, da steht nirgendwo Bauseits drin, sondern ich kümmere mich drum. Ich sorge dafür, dass diese Schnittstellen klar ablaufen. Ich nehme diese Verantwortung wahr und sorge mit diesem zusätzlichen Service dem Bauherrn gegen dem Kunden gegenüber dafür, dass es reibungslos abläuft und schlage das von vornherein vor, sodass es halt da ist. Dann ist es eigentlich nur noch wichtig für den Bauherrn zu schauen oder die Angebote durchzuschauen, steht irgendwo Bauseits drin, muss ich was machen, muss ich mich kümmern oder nicht. Und wenn das halt eben der Fall ist, dann muss ich mich einfach darum kümmern und dann muss ich wissen, okay, Fundament der Größe, Breite, haben wir jetzt alles besprochen, was es da alles zu beachten gibt. Aber das ist eigentlich für alle Beteiligten, beziehungsweise vor allem für die Heizungsbauer, die da der Hauptansprechpartner sind, ist es ein riesen Alleinstellungsmerkmal, was sie sich damit aufbauen können, meiner Meinung nach.
Genau.
Ja, und auf der anderen Seite auch für Sie eigentlich der sicherste Weg für die Installation, weil Sie nämlich genau das verhindern, dass Sie auf der Baustelle erstmal gucken müssen. Na, die fahren jetzt auf die erste Baustelle, da haben die das so gemacht, bei den nächsten so, und sie müssen das jedes Mal sich wieder anpassen. Und da wissen sie, wenn sie genauso arbeiten, wie du es gerade beschrieben haben, sie haben ihren Gartenlandschaftsbauer, mit dem sie das machen, der weiß genau, okay, der weiß, welchen Rahmentyp er braucht, er weiß genau, wo die Positionen sind, weil er das schon fünfmal gemacht hat. Dann weiß der auch, der SRK-Monteur, wenn der auf die Baustelle kommt, dann kann der sofort losarbeiten. Der hat also auch kann seine Leute ganz effizient einsetzen, weil nicht noch wieder geguckt werden muss, ah, passt das alles, pipapo, und wie lösen wir das hier? Und auf der nächsten Baustelle ist es wieder anders, dann müssen wir es anders lösen. Das kriegen die hin, das
Ja.
können die alle. Aber das ist jedes Mal wieder erstmal gucken, wie ist die Situation, wie machen wir es hier? Macht er das andere? Weiß der schon, wenn er auf die Baustelle kommt, was da ist? Das ist im Prinzip, ja, wie du sagst, das ist wie eine USB-Schnittstelle, ne, Computer. Da muss ich mir keine Gedanken machen. Ich muss nicht 10 Adapter mit haben im Auto, um dann zu gucken, wie schließe ich das an. Nee, ich habe jetzt mit dem festgelegt, wir haben ein USB-A. Und ich weiß immer, wenn ich hinkomme, da ist genau die Kupplung, stecke ich rein, es funktioniert. Ne, was ich mal gerne sage, das ist so, wenn man zu Hause die Kaffeemaschine morgens kaputt gegangen ist, da muss ich auch nicht gucken, habe ich die Steckdose von Gira, Busch, Jäger oder von wem auch immer, ne, damit ich weiß, wenn ich abends dann in ein Elektrofachgeschäft gehe, ob ich dann die Kaffeemaschine von Siemens, Krupps oder wem auch immer kaufen muss. Nee, ist egal, die haben alle
Ja.
Schuko-Stecker. Das spielt keine Rolle. Und das wäre im Prinzip die Schuko-Steckdose zwischen Landschaftsbau, SHK. Und das Schöne ist, ich muss mir keine Gedanken machen. Der passt immer und den kann ich auch, egal wie ich drehe, reinstecken, das passt. Das sozusagen kann man das symbolisch sehen. Das ist für alle wirklich eigentlich die sicherste und die effizienteste Lösung. Ne?
Das muss ich auch ganz klar bestätigen, was ihr beide gesagt habt. Das wissen wir auch aus Erfahrung, dass es viele Installateure gibt, die mit kleineren Unternehmen zusammenarbeiten, dauerhaft zusammenarbeiten, und die haben sich darauf abgestimmt. Und die Erfahrung haben wir auch gemacht, dass wenn das so läuft, dass es natürlich dann sehr reibungslos und für alle Beteiligten am schönsten abläuft. Das kann man absolut bestätigen. Ja.
Sehr schön. Also ich glaube, wir haben jetzt, die Stunde ist gleich rum. Wir haben über so viele Themen gesprochen. Wir haben die Sickerbox uns angeschaut, die man, wenn man jetzt keine Möglichkeit hat, jetzt das Kondensatwasser abzuleiten, sondern dass er eben in die Sickerbox einleiten kann. Und das sind keine geringen Mengen, ne? Wir haben gehört, das sind 80 Liter pro Tag oder bis zu 80 Liter pro Tag, die da entstehen können. Wir haben darüber gesprochen, dass ihr das Plug-and-Play-Fundament habt, anbietet. Wir haben natürlich über die Einführungen für die Wärmepumpe von Däumer gesprochen. Der große Tipp für mich war jetzt hier mit dabei, dass bei den Radon-Geschichten, sage ich, bei den Propan-Geschichten, wir natürlich aufpassen müssen, dass uns das nicht in den Abwasserschacht einläuft und dann Siphon mit einbauen müssen. Und eine Erkenntnis, die jeder Bauherr, die jeder Zuhörer jetzt mitnehmen müsste, ist, schaut eure Angebote an und seid hellhörig, wenn da steht Bauseits. Das ist für mich, glaube ich, das Allerwichtigste, weil dann müsst ihr was machen, dann müsst ihr was tun und dann ist genau, dann seid ihr nämlich gefragt. Ich danke Thomas und Matthias euch für diese Insights, für das Wissen, das ihr jetzt mit uns allen geteilt habt. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Wir haben jetzt echt viel mitnehmen können. Vielleicht nochmal abschließend kann jeder nochmal was sagen oder ergänzen, wenn noch einem was auf dem Herzen liegt.
Dann würde ich mal den Anfang machen. Mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und es macht doch deutlich, dass man über doch vermeintlich kleine Teilchen eines Bauvorhabens, dass man eine Stunde sprechen kann. Und es macht auch deutlich, dass sich viele Unternehmen über diese kleinen Teilchen auch viele Gedanken machen und Lösungen bringen, die es den Planern einen ruhigen Schlaf, den Planern einen ruhigen Schlaf geben, aber auch den Bauherren ein sicheres und funktionierendes Ganzes. Und wir tragen da gern dazu bei. Wenn Sie Fragen haben dazu, kommen Sie gerne auf uns zu. Der Fachhandel weiß darüber Bescheid. Es ist immer schön, gemeinsames Projekt zu haben mit Däumer. Da weiß man, dass es zusammenpasst. Und man kann dann mit gutem Gewissen sagen, dass man hier ein sicheres System hat, wo alle Beteiligten dann ihre Freude dran haben, denke ich. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es war mein erster Podcast, war sehr interessant, das mal zu erleben. Ich hoffe, das ist nicht der letzte. Und dann bedanke ich mich bei Maxim, bei Thomas und bei Ihnen als Zuhörer. Danke.
Ja, da darf ich sozusagen ergänzen. Eigentlich habe ich gar nichts mehr zu ergänzen. Matthias hat das, finde ich, sehr schön zusammengefasst, das Thema. Und ich hoffe, wir konnten sowohl die Bauherren als vielleicht auch Installateure oder auch Gartenlandschaftsbauer, die vielleicht den Podcast dann auch hören, eben dazu animieren, doch, ich sag mal, von den Bastellösungen zu einer vernünftigen, professionellen Lösung überzugehen, weil letztendlich haben wir alle aus meiner Sicht nur Vorteile davon. Und ja, wünsche dann viel Erfolg bei der Umsetzung und vor allen Dingen dann eben auch eine stressfreie Installation und dem Bauherrn dann auch genau das, was er will, ja ein funktionierendes System. Genau.
Wir würden gerne dann auch nochmal eure Broschüre, eure gemeinsame Broschüre dann auch in den Shownotes entsprechend verlinken, sodass man da nochmal zusätzliche Informationen bekommt. Entsprechend auch nochmal ein paar E-Mail-Adressen, wenn ihr Fragen habt oder sowas. Kontaktdaten sind dann auch in den Shownotes verlinkt. Schaut da gerne rein, wenn ihr noch Fragen habt oder schreibt auch gerne mich an. Ich fand diese Folge wirklich sehr, sehr bereichernd und zwar insofern sehr bereichernd, weil das für viele verschiedene Gewerke und Projektbeteiligte bereichernd war. Also nicht nur für die Architekten, Energieberater, HLSler, Garten, Galabauer, Rohbauer, alle, die wir jetzt genannt haben in der Schnittstelle, die jetzt beteiligt sind, sollten sich die Podcast-Folge anhören und auch allen weiterschicken, die jetzt daran interessiert sind oder die mit dem Gewerk zu tun haben und natürlich auch alle Bauherren, weil das einfach so interessant ist, meiner Meinung nach. In diesem Sinne bedanke ich mich nochmals bei meinen beiden Gästen heute im Podcast und wünsche euch, liebe Zuhörer, noch ein schönes Weiterbauen und eine schöne Planung von eurem Projekt. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao.
Ciao. Ciao.